ARD.
In Istanbul haben die Außenminister aus mehreren muslimischen Ländern ihre Beratungen zur Lage in Gaza beendet. Jedes fünfte Kind weltweit wächst in einem Konfliktgebiet auf, mehr als die Hälfte davon in nur 4 Konfliktregionen, darunter in den palästinensischen Gebieten. Nach einem Videoleak ist Israels oberste Militärstaatsanwältin festgenommen worden. Und unser Autor Florian Kellermann schildert uns heute, wie sehr die kommunale Selbstverwaltung in der Ukraine vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges leidet. Hallo, ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 4. November um 8 Uhr. Wie geht es weiter in Gaza? Wie kann es dort zu Frieden kommen? Darüber haben 7 Außenminister aus mehrheitlich muslimischen Ländern in Istanbul beraten. Sie forderten erneut, dass der Waffenstillstand eingehalten werden müsse. Konkrete Ergebnisse oder einen Durchbruch gab es aber nicht. Benjamin Weber berichtet.
Viel Neues hat es nicht gebracht, das Treffen der Außenminister im türkischen Istanbul. Der Gastgeber Fidan betonte im Anschluss auf der Pressekonferenz, Israel verletze regelmäßig den Waffenstillstand, das müsse aufhören. Außerdem forderte er Israel dazu auf, ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen, wie in der ersten Phase des Friedensplans vereinbart. Doch Fragen dazu, wie es mit der Umsetzung des Friedensplans weitergehen kann, blieben in Istanbul offen. Es laufen derzeit Gespräche zur Bildung einer internationalen Stabilisierungstruppe. Ihr Mandat und Aufgabenbereich sollte mit einer Resolution im UN-Sicherheitsrat festgelegt und legitimiert werden. Die Länder, mit denen wir gesprochen haben, werden abhängig vom genauen Inhalt des Mandats dann entscheiden, ob sie Truppen entsenden oder nicht. Konkreter wurde es nicht in Istanbul, wo Staats- und Außenminister für Beratungen über Gaza zusammengekommen waren. Aus Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, Pakistan, Indonesien und der Türkei. Man sei sich einig, dass ein Frieden ausschließlich mit einer Zwei-Staaten-Lösung möglich werden kann, sagte der türkische Außenminister. Die Hamas sei bereit, ihren Teil des Abkommens zu erfüllen und die Verwaltung des Gazastreifens an ein palästinensisches Komitee zu übertragen. Die Türkei hatte ihre Kontakte zu Hamas genutzt und Druck auf die Terrororganisation ausgeübt, damit diese dem Friedensplan zustimmt. Wie Außenminister Fidan zeigte sich auch Staatspräsident Erdogan bei einem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit zuversichtlich, dass die Hamas auch weiter kooperativ sein werde. Es ist offensichtlich, dass die Hamas sehr entschlossen ist, das Abkommen einzuhalten. Doch wir alle wissen, dass die Bilanz Israels in der Hinsicht äußerst schlecht ist. Die israelische Regierung hat seit dem Waffenstillstandsabkommen mehr als 200 Unschuldige getötet. Auch die Angriffe im Westjordanland wurden nicht eingestellt. Erdogan forderte außerdem, dass die Organisation für Islamische Zusammenarbeit beim Wiederaufbau in Gaza eingebunden werden müsse. Doch der ergebnislose Außenministergipfel am Montag in Istanbul zeigt deutlich, dass der Weg zu dauerhaftem Frieden und Wiederaufbau in Gaza noch kompliziert und langwierig werden könnte.
Ein Bericht von Benjamin Weber. Jedes fünfte Kind weltweit wächst in einem Konfliktgebiet auf. Die Hilfsorganisation Save the Children hat eine entsprechende Analyse gemacht und dabei herausgefunden, dass letztes Jahr 520 Millionen Kinder von bewaffneten Konflikten betroffen waren. Das sind 47 Millionen mehr als im Jahr davor und so viele wie noch nie. Mehr als die Hälfte der betroffenen Kinder befanden sich in nur 4 Konfliktregionen, darunter in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die Organisation kritisiert, dass Staaten mehr Geld für Waffen als für den Schutz von Kindern in Konfliktgebieten ausgeben. Wir bleiben im Nahen Osten und schauen auf einen Fall von mutmaßlicher Folter und Misshandlung. 5 israelische Reservesoldaten sollen einen palästinensischen Häftling brutal geschlagen und vergewaltigt haben. Nun wurde in diesem Fall die oberste Militärstaatsanwältin festgenommen. Aber nicht, weil sie Täter geschützt hat. Im Gegenteil, weil sie ein Video der Tat geleakt und damit den Fall öffentlich gemacht haben soll. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Der Fall um die oberste israelische Militärstaatsanwältin ist so gravierend, dass sogar Benjamin Netanyahu, der Premierminister, sich dazu äußern musste. Dabei stellt sich die Frage, was hier eigentlich der Skandal ist. Aus dem Büro der Militärstaatsanwältin wurde im Juli letzten Jahres ein Video geleakt, das die große Brutalität der Haftbedingungen im Militärlager Steteman in der Negev-Wüste zeigen soll. Zu sehen sind mehrere Soldaten, die einen gefangenen Palästinenser traktieren. Das ARD-Studio Tel Aviv konnte ärztliche Unterlagen einsehen. Der Mann hatte gebrochene Rippen, einen Riss in der Lunge und eine Verletzung am After. Er musste mehrfach operiert werden. Doch für Benjamin Netanyahu war der Skandal ein anderer. Der Vorfall in Steteman hat immensen Schaden für Israel, die israelische Armee und unsere Soldaten verursacht. Das ist der vielleicht schlimmste PR-Angriff, den der Staat Israel je erlebt hat. Ich erinnere mich an nichts, das so gezielt und intensiv war. Das verlangt eine unabhängige, unparteiische Untersuchung und ich erwarte, dass die stattfindet. Und diesen Schaden haben nach Ansicht der israelischen Regierung und vieler Medien in Israel nicht etwa die mutmaßlich gewalttätigen Reservesoldaten verursacht, sondern die oberste Militärstaatsanwältin Ifat Toma Yerushalayimi mit dem geleakten Video. Sie hatte in einer Erklärung die Weitergabe des Videos eingeräumt. Am Freitag war sie entlassen worden. Inzwischen sitzt sie, im Unterschied zu den Soldaten aus dem Lager Steteman, in Haft. Israel Katz, der Verteidigungsminister, setzte am Wochenende den Ton in der Affäre. Hier wurden absichtlich falsche Anschuldigungen gegen Soldaten der israelischen Armee zugunsten der Terroristen erhoben. Diese Philosophie, die die Rechte der Terroristen und diesen ganzen geheuchelten Liberalismus über den Schutz der israelischen Soldaten stellt, wird es nicht mehr geben. Sie wird ausgemerzt. Und deswegen kündige ich heute an, dass der nächste Militärstaatsanwalt nicht aus den Reihen der Militärstaatsanwaltschaft kommen wird, sondern von draußen. Seine Priorität wird ausschließlich in der Verteidigung der Soldaten der israelischen Armee liegen. Immer wieder hatte es Berichte von schweren Misshandlungen und Folter im Lager Steteman gegeben. Auch das ARD-Studio Tel Aviv hat Fälle von Gewalt dokumentiert, von denen entlassene gefangene Palästinenser berichtet haben. In mehreren Fällen sollen beispielsweise wegen der über einen langen Zeitraum eng anliegenden Fesseln Gliedmaßen amputiert worden sein. Doch der öffentliche Protest richtet sich vor allem dagegen, dass gegen 5 Reservesoldaten ermittelt wurde, sie zeitweise festgesetzt wurden. Im Juli letzten Jahres hatte ein Mob, darunter ein Minister der Regierung und mehrere Parlamentsabgeordnete, das Militärlager gestürmt, um die Soldaten vor einer Festnahme zu schützen. Meir Ben Shitrit, einer der 5 Soldaten, inszenierte sich und seine Einheit im rechtsextremen Fernsehsender Channel 14 als die eigentlichen Opfer. Ich wusste von Anfang an, dass dieser Fall in sich zusammenfallen wird. Ihr habt uns schwer verletzt, ihr habt uns alle, jeden einzelnen Soldaten, der in der IDF dient, verletzt. Ganz besonders die Kämpfer der Einheit 100. Sie sind so getroffen, dass sie mit Medikamenten behandelt werden müssen. Nach Stimmen, die den Fall ins rechte Licht drücken, muss man in den israelischen Medien suchen. Viele skandalisieren den Leak aus der Militärstaatsanwaltschaft, der Menschenrechtsorganisationen schon lange vorwerfen, Gewaltexzesse von israelischen Soldaten kaum zu verfolgen. Guy Pellick immerhin, der Investigativjournalist, der den Fall öffentlich machte, versuchte im Channel 12 eine Einordnung. Man muss bei diesem Fall vor allem eine Sache in Erinnerung rufen, denn es macht den Anschein, als würde man es vertuschen wollen. Der Fall Steteman ist kein Fall der Beweisvereitlung. Der Fall Steteman ist in erster Linie ein Fall, in dem 5 Reservisten der IDF einen Hamas-Terroristen auf entsetzlichste Weise misshandelt haben. Eine Misshandlung, die 15 Minuten andauerte, wobei ihm ein spitzer Gegenstand nah an seinen Anus eingeführt wurde, und weil sie nicht feststellen konnten, ob es nur nah dran oder wirklich in den Anus eingeführt wurde, haben sie es nicht als sexuellen Missbrauch behandelt. Dieser Fall ist ganz besonders ernst. Ob und wie er durch einen neuen obersten Militärstaatsanwalt weiterverfolgt wird, ist völlig offen. Sollte die Behörde, wie es Verteidigungsminister Katz vorgibt, vor allem dem Schutz von Soldaten dienen, dürften die Verfahren bald eingestellt werden, wie viele andere.
Ein Bericht war das von Jan-Christoph Kitzler. Wir kommen zur Ukraine und schauen uns heute an, was vor dem Hintergrund des Krieges innenpolitisch passiert. Die Dezentralisierung gilt als eine gelungene Reform in der Ukraine, auch wenn sie bisher nur zum Teil umgesetzt wurde. Die Kommunen haben heute viel mehr Macht als früher. Das gilt vor allem für die großen Städte, die einen erheblichen Teil der Steuereinnahmen erhalten. Doch mit jedem Jahr des russischen Angriffskrieges werden die Gemeinden weniger unabhängig, denn die Zentralregierung von Präsident Selenskyj beansprucht mehr Macht für sich. Sie begründet das mit der Sicherheit, für die in Kriegszeiten am besten eine Militärverwaltung der Gemeinden sorgen könne. In Städten, wo die Bürgermeisterposten vakant werden, kann Selenskyj besonders leicht so argumentieren. Denn Neuwahlen sind derzeit nicht möglich, auch nicht auf kommunaler Ebene wegen des geltenden Kriegsrechts. Florian Kellermann berichtet.
Die Dezentralisierung habe der Ukraine schon sehr geholfen, sagt Juri Hanuschak, der viele Jahre an den Reformen mitgearbeitet hat, als Experte im Ministerium für regionale Entwicklung und als Abgeordneter. Die Dezentralisierung habe die Kommunen reicher gemacht. Ein entscheidender Vorteil, als Russland die Ukraine im Februar 2022 überfiel.
Головні хто забезпечили з точки зору ресурсів, підтримки, інженерії.
Wer hat damals in dieser ersten Phase des Kriegs die ukrainische Armee unterstützt und mit dem Nötigsten ausgestattet? Wer hat die Ordnung aufrechterhalten, als im Land komplettes Chaos herrschte? Das waren die Kommunen. Die Kommunen haben sich koordiniert und die Entscheidungen, die sie getroffen haben, kamen genau im richtigen Moment. Heute allerdings sind viele ukrainische Kommunen nicht mehr selbstständig. Präsident Volodymyr Zelensky hat in über 200 von ihnen eine Militärverwaltung eingesetzt. Kritiker meinen, das sei oft nicht notwendig gewesen. Der Geschäftsführer des Städtebunds, Oleksandr Slobozhan. Wo es eine funktionierende kommunale Selbstverwaltung gibt, dort sollte sie auch während des Kriegszustands weiterarbeiten. Sie ist näher an den Bürgern. Es gibt Beispiele aus Kommunen, die von der russischen Besatzung befreit wurden. In den Kommunen, wo es eine Selbstverwaltung gibt, läuft der Wiederaufbau schneller. Der Kontakt zwischen Entscheidern und Bürgern ist enger, die Bürger sind zufriedener. Knapp die Hälfte der Kommunen, wo es eine Militärverwaltung gibt, liegt im nicht besetzten Gebiet der Ukraine, wie die Großstadt Tschernihiw im Norden oder die Hauptstadt Kiew. Nun ist noch Odessa am Schwarzen Meer hinzugekommen. Dem Präsidenten gehe es sehr oft nicht um die militärische Sicherheit, meint auch Experte Hanuschak. Das Hauptmotiv für die Einführung einer Militärverwaltung ist das Geld. Es geht um den Zugriff auf die Mittel im Haushalt. Zugriff auf den Haushalt, das bedeutet, entscheiden, wofür die Kommune Geld ausgibt und an wen die Aufträge gehen. Laut Gesetz ist es so, die Verkhovna Rada, also das Landesparlament, muss darüber entscheiden, ob eine Militärverwaltung auch die Verfügungsgewalt über den Haushalt einer Stadt bekommt. Im Fall Tschernihiw zum Beispiel hat das Parlament dagegen gestimmt. Trotzdem hat die Militärverwaltung genug Macht, um letztendlich doch über den Haushalt zu bestimmen. Schließlich unterstehen das Militär und die Strafverfolgungsbehörden dem Präsidenten. Wie geht das im Einzelnen? Etwa mit Ermittlungsverfahren gegen verantwortliche Kommunalpolitiker. In Tschernihiw verlor deshalb der Bürgermeister sein Amt. Fast zwei Jahre später legte das Mitglied des Stadtrats sein Amt nieder, das für ihn vorübergehend die Geschäfte übernommen hatte. Die Militärverwaltung habe ihm gedroht, die Stadt im Chaos versinken zu lassen, wenn er bleibe, so seine Erklärung. Nun beruft die Militärverwaltung die Sitzungen des Stadtrats ein. Der Leiter der Militärverwaltung bestimmt über den Haushalt. Der schärfste Kritiker an diesem Vorgehen ist der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Im Land stinke es nach Autoritarismus, sagte er im Mai.
Ein Bericht war das von Florian Kellermann. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Milad Kupay. Vielen Dank fürs Zuhören.